Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Moslems haben einen Glauben an ein Jenseits. Und zwar haben sie das bereits in ihrem ersten Glaubenssatz, in der ersten Sure des Koran, dass sie sagen, im Namen des Gnädigen, des Barmherzigen, des Herrschers am Tag des Gerichts. Also sie nennen ihren Gott als einen Richter, der kommen wird am Tag des Gerichts. Sie haben diesen Gerichtsgedanken sehr hervorgehoben, genau gleich wie die Christen, die auch sagen, am Ende der Tage wird es ein Gericht geben.
Das sind ja jetzt starke Gemeinsamkeiten. Gibt es da jetzt auch Unterschiede?
Die christliche Tradition, die hat immer Wert darauf gelegt, dass man in diesem Gericht nach den Taten bemessen wird. Das ist eigentlich bei den Muslimen genau gleich, nur ist es dort noch strikter. Es ist Allah allein, der entscheidet, ob jemand nun ins Paradies eingehen kann für immer oder ob er eben abgeschieden ist. Und das ist im Christentum etwas anders. Hier hat es in der Tradition die Möglichkeit des Fürbittgebets zum Beispiel gegeben. Und im Mittelalter sieht man immer diese Darstellungen, wo neben den Richter Maria und Johannes sind, die für die Toten Fürbitte einlegen. Das ist ein wesentlicher Unterschied in diesem Gericht.
Wie sieht das jetzt bei Juden und Jüdinnen aus? Haben die auch eine Jenseitsvorstellung?
Die Juden und Jüdinnen, das mag erstaunen, haben keine ausgebaute Jenseitsvorstellung gehabt über lange, lange Jahrhunderte. Das alte Israel ist zwischen zwei Hochkulturen entstanden, zwischen der Hochkultur von Mesopotamien im heutigen Irak und der Hochkultur des alten Ägypten. Und das alte Ägypten, das hat eine sehr ausgebaute Jenseitskultur, hingegen in Mesopotamien wusste man eigentlich nichts, was passiert mit den toten Menschen. Man hat sie begraben, man hat ihnen Grabbeigaben beigegeben, aber sie sind hinuntergegangen in ein Schattenreich unter der Erde. Die Götter hatten dort keinen Zugriff und das ist ungefähr ähnlich auch in der biblischen Vorstellung. Da sagen die Psalmen auch, bitte rette mich, ich bin krank, denn wenn ich tot bin, liege ich in diesem Schattenreich und du, Gott, hast keinen Zugriff mehr.
Sie haben jetzt gesagt, lange hätten Jüdinnen und Juden keine Jenseitsvorstellung gehabt. Ist das heute anders?
Ja, und es hat sich an einem bestimmten Punkt der jüdischen Geschichte entwickelt, und zwar unter der Fremdherrschaft hellenistischer Herrscher. Das ist ungefähr 160 vor Christus, ist zum ersten Mal eine Vorstellung aufgekommen, dass es ein Leben nach dem Tod geben kann. Diese Vorstellung ist deshalb aufgekommen, weil die Zukunftsperspektiven für das jüdische Volk sehr schlecht waren und es gab Kreise, die haben gedacht, dass etwas davon weitergehen muss, dass diese Gerechtigkeit wiederhergestellt werden muss, die jetzt verletzt ist. Und diese Gerechtigkeit kann in dieser Welt nicht mehr hergestellt werden, so wird sie durch Gott in einer neuen, anderen Welt hergestellt werden. Aber es ist nicht so wie beim Christentum, dass das ein zentraler Gedanke ist. Der zentrale Gedanke des Judentums ist es, ein gottgefälliges Leben zu führen im Hier und Jetzt, heute.
Urs Winter, gehen wir noch zum Buddhismus und zum Hinduismus. Buddhisten und Hinduisten glauben an eine Wiedergeburt. Man kommt also immer wieder auf diese Erde zurück und die Erlösung erwartet einem dann erst im Nirvana. Ist jetzt das Nirvana auch mit dem Jenseitsgedanken eigentlich von Christen und Moslems zu vergleichen?
Nein, das ist es nicht. Das Nirvana ist eben kein Jenseits. Das Nirvana ist ein Zustand jenseits von allem, was man sich vorstellen kann. Die Hindus und aber auch die Buddhistinnen und Buddhisten in dieser Kultur erleben das Leben als einen leidvollen Kreislauf und die Wiedergeburt als einen Zwang zur Wiedergeburt. Das ist etwas unterschiedlich zu Vorstellungen, die bei uns herrschen, dass das eine Chance ist. Nein, es ist ein Zwang. Denn wenn ich nicht ein genügend gutes Leben geführt habe in diesem Leben, ist die Wiedergeburt eine leidvolle Folge. Man muss wieder auf die Welt kommen, bis man zum Punkt kommt, wo man eben erlöst werden kann. Das Nirvana ist nichts anderes, ein Erlöschen aus dieser Welt.
Sie haben jetzt viele Unterschiede erzählt von der Jenseitsvorstellung, die die Weltreligionen haben. Gibt es jetzt auch irgendwelche Gemeinsamkeiten, was das Sterben, den Tod angeht bei den Weltreligionen?
Das ist etwas, das mich fasziniert. dass die Sterblichkeit des Menschen etwas ist, das uns alle auf der ganzen Welt verbindet, dass es auch eine Kultur gibt. Alle Menschen haben Bestattungskulturen. Natürlich in den monotheistischen Religionen noch ausgeprägter, da ist der Bruch klar. Bei der Wiedergeburt ist er vielleicht etwas relativiert, aber es ist so, dass der Tod auch für, denke ich, für Buddhistinnen und Buddhisten, auch für Hindus einen Bruch darstellt. Etwas ist interessant, dass es innerhalb derselben Religion auch Unterschiede gibt und neue Entwicklungen gibt. Zum Beispiel ist das im Christentum während langer Zeit der Tod wie so etwas tabuisiert wurde. Und jetzt spürt man ein neues Interesse, den Tod zu gestalten. Ein großes Bedürfnis im Moment ist zu spüren, dass die Leute in einem Gemeinschaftsgrab bestattet werden möchten. Das ist etwas, das es über Jahrhunderte nicht gegeben hat im Christentum, und jetzt gibt es das ganz neu.
Urs Winter, Dozent für Weltreligionen am Religionspädagogischen Institut in Luzern. Die Fragen hat Katrin Jültschi gestellt. Die dritte Woche der Religionen in der Schweiz geht heute zu Ende. Wer Klostermedizin hört, denkt vielleicht an Klosterfrau Melissengeist oder Hildegard von Bingen, die berühmte Äbtissin aus dem 12. Jahrhundert, die bis heute als Heilige verehrt wird. Doch echte Klostermedizin hat mit einer esoterisch vermarkten Hildegard-Medizin wenig zu tun. Im Mittelalter ruhte die medizinische Versorgung der Bevölkerung nämlich ganz in den Händen der Nonnen und Mönche. Ihre Heilkünste waren durchaus brauchbar, wie diese Woche an einer ETH-Tagung zu erfahren war. Odette Frey hat sich in Sachen Klostermedizin kundig gemacht.
Für moderne Ohren klingt das Rezept etwas eklig. Man mische Schafskot mit Käserinde und füge dem Ganzen etwas Honig zu. Diese Mixtur, aufgetragen auf eine offene Wunde, bringt Heilung. So steht es im sogenannten Lorscher Arzneibuch, dem ersten großen Werk der Klostermedizin, das im 8. Jahrhundert im Kloster Lorsch bei Worms niedergeschrieben wurde. Was eklig klingt, hat vermutlich geholfen, sagt der Medizinhistoriker Johannes Gottfried Meyer von der Universität Würzburg.
Schon vor einigen Jahren sind Pharmakologen drauf gekommen, dass bei dieser Mischung eben, dass das praktisch wie ein Antibiotikum gewirkt haben könnte und damit also sehr sinnvoll war.
Das Wissen der Klostermediziner stammt zu weiten Teilen aus der Antike, etwa vom großen griechischen Arzt Galen und dem römischen Naturforscher Plinius. Plinius der Ältere schrieb im 1. Jahrhundert eine gigantische Naturenzyklopädie, die Naturalis Historia. Seine Beschreibung der Flora und Fauna beinhaltete auch deren praktische Verwertung als Arzneien. Dieses antike Wissen nutzen, das konnte im Mittelalter nur das Klosterpersonal. Der Mönch war der Intellektuelle jener Zeit, sagt Hermann Josef Roth, ein moderner Mönch aus Bonn, sowie Experte für Klostermedizin.
Er allein war imstande, die Schriften der Antike zu lesen und auch zu interpretieren. Und infolgedessen fiel den Klöstern so die Rolle einer, heute würde man sagen, wissenschaftlichen Akademie zu, wo das ganze Spektrum, nicht nur die Geisteswissenschaften, Theologie, Philosophie, sondern eben auch die Realwissenschaften von der Mathematik bis zur Astronomie und dann vor allem auch zur Medizin überliefert worden sind.
Doch die Mönche und ebenso die Nonnen haben nicht nur antikes Wissen wiedergekaut. Sie haben sich auch außerhalb der Klostermauern umgehört und die Rezepte der Volksmedizin in ihre Heilkunde integriert, etwa das Rezept mit dem Schafskot. Gewisse Therapien haben die Mönche und Nonnen so erfolgreich weiterentwickelt, dass wir sie heute noch nutzen. Medizinhistoriker Meyer.
Der Baldrian war schon in der Antike bekannt, aber erst die Klostermedizin nennt den Baldrian als Schlafmittel. Davor wurde der Baldrian für andere Zwecke, zum Beispiel als entzündungshemmendes Mittel, eingesetzt.
Die Klostermediziner betrieben eine rationale Medizin, also eine Medizin ohne metaphysischen Überbau. Zwar danken sie Gott dafür, dass er Kräutchen wie den Baldrian hat wachsen lassen, aber ansonsten ließen sie ihn in ihren medizinischen Schriften außen vor. Theologische Fragen spielten keine Rolle bei der Diagnose und Behandlung von körperlichen Gebrechen. Ganz anders hielt es damals allerdings die heute wohl berühmteste Äbtissin und Mystikerin des Mittelalters, Hildegard von Bingen. Historiker Johannes Gottfried Meyer:
Gerade in ihrem einen medizinischen Werk, die Causae et Curae, da geht es eigentlich mit einem theologischen Traktat los, da geht Schöpfungsbericht, da wird daraus dann erstmal ein Weltmodell entwickelt und wie steht der Mensch da drin in dem Zentrum und wie steht er zu Gott und dass die Krankheit zum Teil eben auch aus der Sünde herauskommt, das sind alles Dinge, die in den normalen Texten der Klostermedizin keine Rolle spielen.
Die mystische Hildegard-Medizin war, könnte man sagen, schon im Mittelalter eine Art Alternativmedizin. Während 500 Jahren entwickelten und verfeinerten die gelehrten Nonnen und Mönche ihre Heilkunde. Sie verfassten beeindruckende Schriften, in denen sie medizinisches Wissen oft in Gedichtform wiedergaben. Einige dieser Kräuterversbücher wurden richtige Bestseller und auch fleißig übersetzt. Doch die praktizierte Klostermedizin, die war viel mehr als nur sanfte Pflanzenkunde, also Phytomedizin, sagt der moderne Mönch Hermann Josef Roth.
Das ist ein ganz großes Missverständnis heutzutage. Es wird immer so getan, in den Medien vor allem, aber in den Verkaufsstrategien, dass Klostermedizin Phytomedizin allein sei. Ganz im Gegenteil, wenn wir Klostermedizin sagen und es ernst meinen, also historisch ernst, dann umfasst das genauso die verschiedensten operativen Methoden. Wir haben also im Zisterzienserkloster Ulm in Dänemark ganze Chirurgenausrüstungen ausgegraben und Indizien gefunden, dass sie also tatsächlich Amputationen und sonstige Eingriffe im Körper vorgenommen haben, wie heute ein Chirurg.
Auch der Aderlass war beliebt als Therapie und Krankheitsprävention. Viermal pro Jahr wurde im Kloster Blut abgezapft, um den Körper zu stärken. Brachial, bodenständig und für moderne Ohren manchmal etwas eklig. Die Klostermedizin hielt sich sehr erfolgreich bis ins 12. Jahrhundert. Dann mussten die Mönche und Nonnen ihr Medizinmonopol abgeben an die damals neu gegründeten Universitäten.
Odette Frey über den Wert der mittelalterlichen Klostermedizin. Und jetzt zu Kurzmeldungen aus Kirchen und Religionen heute von und mit Judith Wipfler.
Erstmals nahmen diese Woche muslimische Dachorganisationen der Schweiz zur Anti-Minarett-Initiative Stellung. An einer Medienkonferenz zeigte sich etwa der Soziologe Fahad Afshar betroffen. Er sieht mit der Initiative die Religionsfreiheit gefährdet. Zudem würden die Schweizer Muslime in der Anti-Minarett-Kampagne falsch und ungerecht dargestellt. So wies auch Rifat Lenzin vom Zürcher Lehrhaus darauf hin, dass es in der Schweiz fast keine vollverschleierten Frauen in Burkas gäbe, außer eben auf den Plakaten der Initianten. Die kirchlichen Hilfswerke im Spannungsfeld zwischen Markt und christlicher Identität. Darüber diskutierten gestern Fachleute der ÖME, der Fachstelle für Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Ganz konkret wurden auch Fehlentwicklungen analysiert, wie etwa bei den an sich erfolgreichen Mikrokrediten für Frauen. Oft seien diese mit Familie und Geschäft überfordert und der Kredit werde schon vom Hunger aufgezehrt, bevor er investiert werden könne. Susanne Schneeberger von der ÖME resümiert.
dass dann die Investitionen letztlich fehlgeleitet werden. Also, dass Frauen gar nicht für etwas investieren können, wo sie als Unternehmerinnen wieder Gewinn reinholen können, sondern dass die Frauen dann die Gelder brauchen, für den Alltag zu bestreiten. Und durch das gibt es natürlich keinen Gewinn. Und durch das haben sie dann Mühe, die kleinen Zinsen zu leisten.
Kritik hörten die kirchlichen Hilfswerke auch vom Befreiungstheologen Paulo Süß. Er warnte die Kirchen davor, mit ihrer Entwicklungsarbeit ungerechte Verhältnisse noch zu verfestigen. Ziel müsse ein alternatives Gesellschaftsmodell sein, in dem alle Menschen profitieren könnten. Selbstkritisch fragt sich das auch Susanne Schneeberger.
Ob die kirchlichen Werke nicht könnten eine andere Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit spielen, nämlich, dass sie versuchen, über das rauszugehen, als dass Entwicklung Einbindung in den Markt bedeutet, sondern zu sagen, Entwicklungszusammenarbeit ist eine politische Verantwortung und es geht darum, um Umverteilung von Wissen, von Geld, von Technologie. Und unser Ausgangspunkt ist nach wie vor als kirchliche Hilfswerke, dass wir versuchen, die Gerechtigkeit mehr zum Durchbruch zu bringen und dass wir uns nicht durch die Wirtschaft oder durch den Markt instrumentalisieren
lassen. Kruzifixe in Klassenzimmern staatlicher Schulen verstoßen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. So urteilte am Dienstag der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Vorausgegangen war die Klage einer Italienerin. In Italien löste das Urteil zum Teil heftige Reaktionen aus. Ein Vatikansprecher bedauerte, dass mit dem Kruzifix auch religiöse Werte und ein Teil der italienischen Kultur aus den Klassenzimmern verbannt werde. Die reformierte Minderheit der Waldenserkirche hingegen begrüßte das Urteil. André Marti, Korrespondent des Schweizer Fernsehens SF in Tel Aviv, erhält den diesjährigen katholischen Medienpreis der Schweizer Bischofskonferenz. Sie würdigt damit Martis Berichterstattung als kenntnisreich, mutig und unparteiisch. Besonders lobte die katholische Jury Martis Reportage über den gebürtigen Schweizer Bischof Paul Hinder, der als apostolischer Vikar für Arabien im Nahen Osten wirkt.
Judith Wipfler mit den Kurzmeldungen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.